In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Was wir jetzt machen werden, ist etwas, das ich ziemlich gut finde, weil die allermeisten, die gehackt werden, reden da nicht so gerne darüber. Insbesondere, wenn es wirklich um viele Daten geht, wenn es um auch öffentliche Infrastruktur geht. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute jemanden hier haben, der mit uns da ganz offen darüber reden wird. Und dazu kommt Gisa Kimmerle von Hiscox, die dort Head of Cyber ist und sich um die passende Versicherung kümmert. Und der Herr, der uns von seinem Fall erzählen wird, ist Volker Boch, der Landrat für den Rhein-Hunsrück-Kreis ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Danke.
Damit wir alle wissen, worüber wir heute reden, Herr Boch, möchten Sie vielleicht mal kurz uns einen Überblick geben, was da eigentlich genau bei Ihnen passiert ist?
Ja, gerne. Also auch ich vielleicht eingangs rede auch nicht ständig darüber, auch nicht so gerne, weil das natürlich schon ein schwieriger Fall für uns war und auch nach wie vor noch ist. Wir hatten letztes Jahr im Oktober einen massiven Cyberangriff, den Sie jetzt in vielen Schilderungen einfach gehört haben von dem Grundsystem. So einen hatten wir, einen Ransomware-Angriff, der die komplette IT-Struktur unserer Schulen, weiterführenden Schulen, auf Null gesetzt hat, muss man sagen. Wir haben glücklicherweise vor wenigen Wochen den Wiederaufbau komplett abschließen können. Und das hat uns in den Herbstferien erreicht. Das heißt dann, wenn wir vom Prinzip auch gar nicht so besetzt sind in den Schulen, dass man auf der einen Seite gut, weil man die IT-Struktur dann nicht braucht, andererseits schlecht, weil man natürlich auch nicht so personalisiert ist in Schulferienzeiten. Und das ist passiert am zweiten Tag der Herbstferien. Ich war im Urlaub, der Büroleiter war im Urlaub. Wir haben den abgebrochen, sind zurückgekehrt, haben einen internen Krisenstab gebildet, haben mit der Versicherung sofort Kontakt aufgenommen. Der Fall ist morgens kurz vor 8 festgestellt worden von einem IT-Experten, der gemerkt hat, im Netz der Schul-IT bewegt sich etwas, was da nicht hingehört. Es war eine Datenverschlüsselung in sehr großem Umfang im Gange. Die lief so seit 4:45 am Morgen, konnte dann beendet werden, sage ich mal, durch eine ganz bewusste Entscheidung des Mitarbeiters. Der hat den Stecker gezogen, hat alle Server vom Netz genommen, hat das Netz komplett ausgeschaltet. Wir haben es auch nicht mehr in Betrieb genommen und hat dann das Haus, die Hausleitung informiert über die Kanäle. Ja, ich saß irgendwo im Auto, bin dann wieder zurück und wir haben am Nachmittag die erste Krisensitzung gehabt, hatten dann schon mit dem Versicherer Kontakt aufgenommen. Und sehr schnell lief eine Maschinerie an, auch wirklich dank sehr, sehr guter Partner. Und ja, dann sind wir aus den Ferien in einen Krisenmodus gestartet und geworfen worden. Genau, das war so ein bisschen, sag ich mal, das Eingangsszenario. Und in der akuten Bearbeitung des Falls waren wir gut 3 Wochen, sehr intensiv, wirklich auch vom zeitlichen Umfang her sehr intensiv, auch von den unterschiedlichen Facetten, mit denen man zu tun bekommt. Sehr interessant aus der Retrospektive, sehr anspruchsvoll in dem aktuellen Erleben. Und wir haben verschiedene Ebenen bearbeiten müssen, die man im Vorfeld vielleicht unterschätzt. Insbesondere das Thema Kommunikation ist ganz wesentlich. Neben forensischen Dingen, Ermittlungstatbeständen und der Frage, wie sieht denn die Struktur aus? Was wird denn jetzt das Nächste sein? Wie kriegen wir denn ein System wieder ins Laufen? Und am Anfang natürlich ist man, ja, Sie kennen das Sprichwort, von der Schlange gebissen. Und das ist tatsächlich so gewesen, gefühlsmäßig. Und dann ging es vor allen Dingen darum, nicht nur zu agieren oder irgendwie in Aktionismus zu verfallen, sondern sich einen Plan zu machen. Und ja, dafür war es sehr, sehr wesentlich für uns, dass wir wenige Monate vorher als Landkreis die Voraussetzung geschaffen hatten, dass wir versicherungsfähig waren. Das sind viele Strukturen so oft nicht. Und das haben wir zum Glück so frühzeitig erreichen können, dass wir sozusagen einmal von unserer eigenen Struktur her gut vorbereitet waren, aber dann auch eben mit Hiscox einen Partner hatten, der mit sehr, sehr professionellen externen Dienstleistern uns zusammengebracht hat, Das hat immer eine Findungsphase, die ist auch anspruchsvoll, das muss man sagen, auf allen Seiten. Wir haben das Angebot angenommen, sehr gerne angenommen und haben da sehr von profitiert und haben sehr, sehr schnell eigentlich zumindest mal ein gutes Lagebild bekommen und damit umgehen können. Das klingt einfach und logisch. In der Praxis ist es allerdings sehr kompliziert und auch wirklich komplex von den Anforderungen. Und natürlich ist es, wenn Sie ein einmalig Betroffener sind, hoffentlich, wobei die Frage ist, nicht, dass etwas passiert, sondern eher, wann etwas passiert, glaube ich, für viele, die mit IT zu tun haben, das ist jeder am Ende. Es hilft sehr, wenn man mit jemandem zu tun hat, der sowas häufig erlebt. Und Hiscox wirkelt Fälle dieser Art sehr, sehr häufig ab. Und das war für uns ein Riesengewinn, dass wir auch sehr, sehr früh in eine sehr intensive Kommunikation kamen. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, wir haben am Anfang alleine mit Hiscox 2 große Videokonferenzen jeden Tag gehabt. Und dazu, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich würde sagen, 8 Videoschalten mit den unterschiedlichen Partnern. Das heißt, Sie können, wenn Sie sich da nicht eine feste Struktur geben, wer wann wie allein diese Konferenzenmanagement managt, kommen Sie aus Konferenzen gar nicht mehr raus. Wenn Sie da jetzt an jeder teilnehmen wollten, um das zu steuern, so mussten wir natürlich intern auch mit einem gewissen Stab das abarbeiten und dafür war es sehr, sehr wichtig, da eine Struktur frühzeitig zu bekommen. Ja, die haben wir relativ schnell hinbekommen. Die erste Woche war heftig, muss ich wirklich sagen, das war sehr, sehr anstrengend. Also dann hat so ein Arbeitstag halt eher mal 20 Stunden als das, was in Verträgen steht. Genau. Ja, das vielleicht von mir.
Wenn wir uns die Seite des Versicherers einmal anschauen, als die Kontaktaufnahme stattgefunden hat, was war denn zu dem Zeitpunkt schon bekannt und was waren dann die ersten Schritte?
Also grundsätzlich ist in dem Fall war zumindest schon mal bekannt, das hat Herr Boch ja auch gesagt, die Systeme scheinen verschlüsselt zu sein. Es lag schon auch eine Lösegeldforderung auf den Systemen und ein Mitarbeiter hat schon sehr, sehr kurzfristig und eigenmächtig in dem Fall Gott sei Dank entschieden, ich ziehe die Stecker. Der Landkreis hat uns natürlich sehr schnell auch informiert und involviert, was tatsächlich bei der Cyberversicherung essentiell ist, weil die Cyberversicherung vielleicht auch in der Abgrenzung zu anderen Versicherungssparten definiert sich darüber, dass wir Partner sind, also dass wir Assistenzleistung bieten, bedeutet ganz konkret, wir haben Experten, die wir anrufen, die auf Standby sind, wo wir dann reagieren können. Das heißt, je schneller ein Unternehmen sich bei uns meldet, desto schneller können wir eingreifen. Wie sich die Lage darstellt, ist immer sehr unterschiedlich. Also von da sind leichte Anomalien bis hin zu, es liegt eben eine Vollverschlüsselung vor oder es sind Teile der Systeme verschlüsselt und es gibt schon eine Lösegeldforderung. Aber das ist eben essentiell, dass wir möglichst schnell eingeschaltet werden können, um eben auch unsere Experten dann zu aktivieren und das Netzwerk da eben zu informieren.
Wir haben jetzt gerade das Wort Lösegeldforderung schon angesprochen. Wie geht man denn damit um? Also man könnte ja jetzt sagen, okay, der Betrag irgendwie, das würden wir vielleicht stemmen können. Ist ja eigentlich auch irgendwie verlockend zu sagen, ja, okay, dann zahlen wir das halt jetzt schnell, dann geht hoffentlich gleich alles wieder und dann sind wir erlöst.
Also so aus der Versichererperspektive und wir sehen das Thema Lösegeldforderungen täglich. Es mag verlockend aussehen zu sagen, ich zahle jetzt das Lösegeld, vielleicht ist das auch gar nicht so eine hohe Summe, das heißt, das Hindernis ist gar nicht so hoch. Aber man muss davon ausgehen, dass eine Lösegeldzahlung in den meisten Fällen nicht zum gewünschten Ziel führt, weil die Illusion zu sagen, ich zahle ein Lösegeld und nach der Lösegeldzahlung funktionieren meine Systeme wieder, das ist tatsächlich fast nie so. Und selbst wenn, weiß man nicht, sind Angreifer noch im System, sind Daten vielleicht trotzdem abgeflossen, es gab trotzdem eine Kompromittierung. Also von dem, was wir sehen, was auch unsere Zahlen sagen, ist, dass in den allermeisten Fällen, wenn überhaupt nur Teile wiederhergestellt werden können, der Schlüssel passt oft nicht. Die Angreifer fordern mehr Geld, weil man ja nun einmal die Zahlungsbereitschaft gezeigt hat und am Ende des Tages subventioniert man dadurch oder finanziert man natürlich auch kriminelle Machenschaften. Das heißt, man muss sich gut überlegen, ob man sich damit nicht sogar strafbar macht. Aber vielleicht, Herr Boch, kann er ja nochmal was zu sagen aus der Perspektive eines Betroffenen, weil ich glaube, ganz so einfach und rational denkt man dann meistens ja doch nicht.
Nee, also das kann ich unterstreichen. Es ist tatsächlich so, dass, ja, ich sag mal so, das ist, man muss ich das so vorstellen, es gibt eine Nachricht eines Angreifers und diese Nachricht beinhaltet am Ende auch eine Lösegeldforderung innerhalb von relativ viel Text. Und also das ist nichts für einfache Entscheidungen. Am Ende ist das auch ein Abwägungsprozess. Als, sag ich mal, jemand, der eine Behörde leitet, ist das auch strafrechtlich nicht so ganz uninteressant. Das ist im freien Markt, in der Wirtschaft ist das sicherlich ein bisschen anders. Da geht es dann auch darum, steht eine Produktion oder ist am Ende mein Betrieb gefährdet. da ist die Ausgangslage ein bisschen anders. Ich glaube, es ist aber eine Illusion zu glauben, mit einer Lösegeldzahlung ist mit einem Schlag alles erledigt. Also erstens, weil man nicht weiß, was denn für Folgen auch entstehen könnten. Gibt es eine zweite Forderung? Kriegt man nur einen Teil der Daten? Halten sich die Angreifer überhaupt an das, was sie ankündigen? Bei allen Ehrenkodex-Erklärungen, die sie immer in Ransom-Notes finden werden, haben sie dafür keine Garantie. Das ist jetzt mal das Finanzielle betreffend, aber ich sag mal, der rechtliche Aspekt ist, glaube ich, soweit ich das weiß, noch nicht durchgeurteilt, wie das so schön heißt, oder ausgeurteilt, sodass auch solche Fragen am Ende einen betreffen oder zumindest betreffen können und keiner möchte eine kriminelle Vereinigung unterstützen. Und das stelle ich mal. Und das Schwierige ist einfach, weil es nimmt ihnen die Probleme nicht weg. Wir haben das auch natürlich diskutiert, intensiv diskutiert. Hier kommt natürlich auch dazu, dass auch Ermittlungsbehörden in solchen Fällen, in häufigen Fällen zumindest mit eingeschaltet sind und die natürlich ganz dringend von solchen Zahlungen abraten. Also das heißt, sie werden in so einem Fall auch sehr viele Empfehlungen bekommen und Tipps bekommen. Sie müssen aber immer entscheiden, welche sie davon wahrnehmen oder auch nicht. Und ich glaube, hier ist es am Ende, jeder Fall vielleicht auch einzeln zu betrachten. Wie gesagt, wenn jetzt ein Wirtschaftsunternehmen droht, in die Insolvenz zu gehen, weil sie nicht mehr produzieren können und genau wissen, wir haben kein Backup, wir haben keine Möglichkeit an Daten, die essentiell wichtig sind für die Produktion, man hat keine Chance mehr dran zu kommen, dann kann ich es verstehen, dass man sich das sehr, sehr gut überlegt, ob man nicht doch zahlen möchte. Ich glaube, in den allermeisten Fällen würde aber jetzt auch ein professioneller Partner wie Hiscox davon eher abraten. Und ja, für uns war das auch ein Thema. Und das ist wirklich nichts, was man in 2 Minuten aus dem Bauch raus entscheidet, sondern das ist wirklich was, was einen auch bewegt und was auch schwierig ist, weil es eben auch rechtliche Folgen für denjenigen gibt, der die Entscheidung trifft, wir machen das oder wir machen es eben nicht. Weil wenn sie es nicht machen, werden sie den Vorwurf bekommen, sie haben es nicht gemacht und möglicherweise sind kompromittierte Daten dann wo auch immer veröffentlicht und sie müssen mit dem Vorwurf leben, sie haben eben sich nicht in 100%igem Umfang inklusive einer Lösegeldzahlung drum gekümmert, dass das nicht passiert. Also das ist, sag ich mal, für den öffentlichen Bereich halt schon ein Thema. Wie wird das in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Und deswegen haben wir da auch sehr, sehr lange diskutiert, überlegt, wie wir das machen. Aber auch das Thema Strafrecht ist auch eins, was einen als Behördenleiter dann auch beschäftigt, sage ich mal.
Jetzt gab es aber ja schon auch ein bisschen Zeitdruck, weil ja eigentlich nicht mehr wirklich viel funktioniert hat. Also es ging ja um Gehaltszahlungen, es ging um Noten, um Nachvollziehbarkeit von vielleicht auch Prüfungsergebnissen, all diese Dinge, was ja wirklich auch schwierig dann ist. Wie geht man denn dann da vor? Also die Daten sind verschlüsselt, man kommt nicht mehr auf die Systeme, man nimmt erstmal alles offline und dann?
Ja, man muss, glaube ich, ein bisschen von das Inhaltliche von dem Hardware-Thema unterscheiden. Also das eine ist einfach eine Schadensausmaßermittlung, dass sie gucken müssen, was muss ich alles neu machen. Das geht, glaube ich, relativ schnell, weil jetzt, um das hier als Beispiel zu nennen, das Unternehmen, das als Dienstleister hier mit dabei war, in der Forensik sehr, sehr schnell unterwegs war. Forensik ist allerdings ein sehr, sehr weites Feld. Weil bis man wirklich klare Erkenntnisse hat, kann es sehr lange dauern oder es wird auch nie dazu kommen. Aber man konnte relativ früh erkennen, wie massiv die Serverlandschaft betroffen ist und die Hardware komplett neu gemacht werden muss. Nur mal, um Ihnen mal eine Zahl zu geben, das sind 15 Schulen, da reden wir über mehrere tausend Endgeräte. Da reden wir über eine komplette WLAN-Struktur, die neu aufgesetzt werden muss. Wir reden über eine 3-stellige Serverzahl. Also es ist schon ein größeres Paket. Das heißt vom Prinzip, dieses Hardware-Thema ist was technisch zu betrachten ist. Sie wissen also, Sie müssen einen Neuaufbau konstruieren und Sie müssen zum Schulstart, das war unser Ziel, wieder handlungsfähig sein. Das heißt, wir hatten 10 Tage und in den 10 Tagen musste auf der IT-Seite eine Struktur aufgebaut werden, dass die Schulen wieder arbeiten können. Das haben wir geschafft. Wir haben am Sonntag, montags ging die Schule los, haben am Sonntag alle Schulen mit so einer Notversorgung ausgestattet, dass sie arbeitsfähig sind, die Sekretariate bespielt werden können. Und analoger Unterricht wieder stattfinden kann mit einer Basis-IT. Das ist das Technische. Und das andere ist natürlich, Sie müssen gucken, welche Backup-Möglichkeiten, also welche Backup gibt es, wo liegen die? Hier gibt es noch so ein bisschen schwierig zu erklären, da würden wir bis heute Abend sitzen. Hier haben wir noch die Sondersituation gehabt, dass wir vom Prinzip viel pädagogisches Material auf den Servern hatten, auf die wir aber keinen Zugriff haben, weil wir nicht, weil wir sind Träger der Schulen, wir sind aber nicht der Träger der Bildungsarbeit. Das heißt vom Prinzip datenschutzrechtlich ziemlich kompliziert. Wir durften gar nicht wissen, was auf den pädagogischen Servern liegt, sodass wir hier einfach auch mit verschiedenen Behörden uns abstimmen mussten, welche Backups es dazu gibt, wo liegen die, in welcher Form braucht man die, welche braucht man, welche nicht. Und ja, und das mussten wir, das war sehr, sehr anspruchsvoll, das zu klären auch. Also gerade die Abstimmung mit anderen Behörden war einfach das, meine, auch Ferienzeit, muss man auch sehen, da sind auch nicht alle Behörden komplett besetzt. Und so ein Angriff war Neuland. Und insofern hatten wir da einen großen Abstimmungsprozess und mussten natürlich gucken, welche Datensätze kriegen wir über Backups überhaupt wieder hergestellt und welche brauchen wir auch. Weil das muss man, ich meine, es wird, egal ob ein Unternehmen oder eine Schule oder eine Verwaltung, es wird immer auch Material auf Servern liegen, was man vielleicht gar nicht mehr braucht. Und entsprechend haben wir da einfach abwägen müssen, was brauchen wir jetzt kurzfristig für den Schulbetrieb und ja, um die Infrastruktur wieder aufrecht zu bekommen. Und ja, insofern gab es da eben zwei Ebenen und bei der zweiten ist das datenschutzrechtliche Thema natürlich massives gewesen. Also das würde ich auch jedem, der mit so einem Fall zu tun hat, dringend raten, sich mit dem Thema eines Datenschutzexperten oder mit dem Thema Datenschutz intensiv zu befassen. Und zwar während dem Prozess auch frühzeitig eine Selbstanzeige machen. Also ist auch merkwürdig, wenn man sich selbst anzeigt, aber das gehört dann auch dazu. Genau. Und so waren eben die unterschiedlichen Ebenen.
Wie sieht denn da an der Stelle dann ganz konkret auch die Leistung des Versicherers aus, der Beitrag zur Lösungsfindung?
Ich glaube, das spielt so ein bisschen in die Frage mit rein oder in das Thema mit rein, was wir am Anfang hatten, dass Versicherung da mehr als Partner gesehen wird als tatsächliche Versicherung. Also es hört sich so ein bisschen abgedroschen an, aber ich glaube, so ist es tatsächlich, weil die Cyberversicherung bietet ihren Kunden ein Netzwerk an. Und ich glaube, Netzwerk ist in dem Moment eben das Stichwort. Es sind Experten da aus dem Bereich IT-Forensik, aus dem Bereich Datenschutz, Datenschutzanwälte. Wir haben PR-Agenturen mit drin. Wir haben das Thema Krisenkommunikation, eventuell Lösegeldverhandlungen. Und da muss man sich eben vorstellen, wenn man ein Unternehmen ist, was keinen Versicherungsschutz abgeschlossen hat, dann müsste man diese Experten eigentlich vorhalten, was absolut auch machbar ist. Und ich denke, viele Industrieunternehmen sind da sicherlich ein Stück weiter und haben eben solche Themen schon für sich gelöst. Aber wir sehen gerade im Mittelstand oder auch bei den öffentlichen Trägern, dass häufig noch das Unternehmen damit sich nicht beschäftigt haben. Und da muss man sagen, das ist eben so ein bisschen auch die Aufgabe des Versicherers, im Schadenfall genau dieses Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Und der Bauch sprach es ja an, die Experten gerade im Bereich Incident Response, also Soforthilfe, die diese Fälle eben kennen, die viel Erfahrung haben, die genau diese Fälle tagtäglich sehen und wissen, wie man im besten Fall vorgeht, die Nerven bewahren, die Ruhe bewahren, die das Ganze strukturieren können, die auch vermitteln können. Und das ganze Thema Datenschutz natürlich auch, also Datenrechtsanwälte, die genau wissen, welche Meldefristen sind, wann, wie einzuhalten. Und ich glaube, das ist eben so die Sondersituation, dass Versicherung in dem Fall nicht Versicherung ist, sondern es ist eigentlich mehr so dieses Service-Gedanke von, wir sind der Partner, wenn es passiert, und haben eben das Netzwerk.
Ich würde da gerne einfach, um Sie ein bisschen mitzunehmen, vielleicht eine kleine Anekdote, weil, also es ist hier bei uns im Fall so gewesen, dass sehr, sehr schnell Partner da waren. Das ist, glaube ich, wenn man eben keinen, wie wir, das Glück hatten, in der Versicherung zu sein, die auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk hat, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil Partner auf dem Markt zu suchen und zu finden in kurzer Zeit, viel Erfolg, das ist wirklich komplex. Also wir haben hinterher Riesenprobleme gehabt, einen Dienstleister zu finden, der uns hilft, die IT-Struktur wieder aufzubauen, weil wir gemerkt haben, mit den Leuten, die wir haben, werden wir das in kurzer Zeit nicht hinkriegen. Dann braucht man Manpower. Das ist einfacher zu bekommen, aber hier bei diesen fachspezifischen Dingen ist es ganz schwer, überhaupt auf dem Markt kurzfristig Menschen zu finden, gerade zumal das so ist, dass es täglich immer mehr Cyberattacken gibt. Das heißt, der Markt ist, glaube ich, gut beschäftigt. Aber um eine Anekdote Ihnen da vielleicht mitzugeben, bei uns war es so, es war sehr frühzeitig klar, dass der Forensikdienstleister, den Hiscox hat, in Berlin sitzt und der sehr professionell gerne kurzfristig bei uns schauen möchte, was auf den Servern los war. Jetzt habe ich ja gesagt, die Server sind abgeschaltet worden. Das heißt, sie kommen auch nicht mehr dran. Was machen sie jetzt? Und dann habe ich dann gesagt, Hausmeister ins Auto, die Server, die potenziell interessant sein können, einpacken, nach Berlin fahren. Und dann haben wir eine Diskussion im Haus gehabt. Die haben einen Tarifvertrag. Die haben 8 Stunden Arbeitszeit. Da müssen ja 2 fahren. Da habe ich gesagt, das ist mir völlig wurscht. Dann haben wir am Ende ein Taxiunternehmen beauftragt, weil mir diese Diskussion zu blöd war. Aber sie führen halt wirklich Diskussionen, weil sie merken, andere sind diesen Schritt noch gar nicht im Kopf gegangen, wo wir jetzt einfach handeln müssen. Und bei dem Handeln ist es, wenn ich jetzt mal an ein mittelständisches Unternehmen denke, das vielleicht Inhaber geführt ist, wenn Sie im Zweifelsfall sehr, sehr früh jemand haben, der sagt, das ist mein Unternehmen, ich muss das jetzt irgendwie entscheiden und lösen. Das muss nicht immer erfolgreich sein. Deswegen ist es halt dann auch, und wir haben auch so einen Prozess eben gehabt mit Hiscox, dass wir uns da finden mussten und dass man auch sagen musste, okay, wir treffen auch Entscheidungen gemeinsam. Und ich sag mal, der Umstand, dass Ermittlungsbehörden mit drin sind, macht das nicht einfacher, muss man auch sagen, weil Ermittlungsbehörden ein anderes Interesse haben, ist völlig nachvollziehbar. Auch ein Versicherer hat einen eigenen Blick auf die Lage. Insofern ist das so ein Findungsprozess, aber ich glaube, man muss sich sehr früh davon lösen, dass man als Einzelperson, beispielsweise Inhaber eines Unternehmens, sagt, ich weiß, wie das geht und wir lösen das jetzt irgendwie. Ich glaube, das geht kolossal schief. Und hier in dem Fall war es halt so, wir haben unsere Server, die potenziell interessant sein könnten, nach Berlin gefahren. Dann lief die Forensik an, Tag und Nacht. Und das war spannend, weil wir jeden Tag einen anderen Sachstand hatten und da auch mal Informationen dabei waren, weil man natürlich in solchen Fällen, wenn man kurzfristige Ergebnisse braucht, weil man wirklich handeln muss, dann werden auch immer Fehlberechnungen stattfinden, weil man überschlägige Kalkulationen vornimmt, wie viele Daten sind abgeflossen und so. Und da sind auch mal Zahlen zum Vorschein gekommen, die einfach deutlich überhöht waren. Das löst natürlich sofort andere Effekte aus, so dass man oder auch die Suche nach möglichen Eintrittsfeldern oder die Suche nach möglichen bestehenden Sicherheitslücken ist ein wesentlicher Punkt. Aber ich habe am Anfang halt gemerkt, dass die Gefahr, dass man sich da in ganz kleinen Entscheidungsthematiken, wie zum Beispiel, wer fährt jetzt diese Rechner nach Berlin, dass man sich da verheddert, die ist riesig. Und umso wichtiger, glaube ich, ist es, dass man einfach einen Partner an der Seite hat, der einem sagen kann, ich habe es schon mal erlebt und ich habe so ein Gefühl dafür, wie es gehen könnte. Und da muss man einen Weg finden. Das wird auch in jedem Fall ganz anders sein. Für uns war es so, dass wir haben ein paar Tage gebraucht, so bis wir uns gefunden haben. Das waren so 5 Tage, aber danach saß es und es saß richtig gut. Und es war wirklich so, dass wir dann auch wir vor der Lage waren. Ich meine, wenn Sie im Krisen- oder im Risikomanagement sind, Sie müssen, das ist die große Herausforderung, vor der Lage sein. Wenn Sie angegriffen und datenkompromittiert sind, dann sind Sie natürlich erstmal komplett hinter der Lage. Und da wieder, sage ich mal, in eine Handlungsoption zu kommen, das ist ganz wesentlich und dafür sind gerade die ersten Tage sehr entscheidend, glaube ich, weil hier dieser wesentliche Punkt dazukommen kann, auch als Behörde und gerade wenn es Schulen sind, stehen sie natürlich auch in der Öffentlichkeit. Und wenn so ein Thema öffentlich Fahrt aufnimmt, ist die Frage, ob sie die Nummer rauskriegen. Deswegen ist vor der Lage sein oder vor die Lage kommen ganz entscheidend und deswegen kann ich komme selbst aus dem Kommunikationsbereich, ich kann auch nur dringend dazu raten, auch dann so einen Rat anzunehmen, sich auch mit einem Kommunikationsexperten, obwohl man eigentlich denkt, man kennt schon ziemlich viel, auseinanderzusetzen, der einfach nochmal ein bisschen nüchternen Blick hat. Also weil den ist ja völlig normal, wenn man mit dem Thema so konfrontiert ist, dann wird man immer einen gewissen Tunnelblick entwickeln. Das ist völlig menschlich und man ist dann auch, das ist schwer, sich dann wirklich nebendran zu stellen gedanklich und zu überlegen, wo sind wir denn jetzt? Nochmal ein bisschen nüchtern, Tempo rausnehmen und nachdenken, wo müssen wir hin und wo sind wir denn gerade? Dafür ist natürlich jemand, der einfach mit einem Fall konfrontiert wird und nicht emotional befasst ist, wesentlich. Deswegen an der Stelle auch wirklich ein absolutes Plädoyer für eine Kommunikationsberatung an der Stelle, weil es nicht darum geht, irgendwas schön zu reden, sondern Lösungsansätze zu finden. Genau.
Es werden wahrscheinlich die allermeisten hier eine Haftpflichtversicherung haben oder ähnliche Standardversicherungen haben. Für wen lohnt sich denn am Ende so eine Cyberversicherung? Also ab wann sollte ich denn oder bei welchen Faktoren sollte ich denn darüber nachdenken, ob das sinnvoll ist?
Also ich würde mal behaupten, dass jeder im Raum eine Cyberversicherung braucht. Weil man muss es sich so vorstellen, wir alle arbeiten mit digitalen Medien, wir alle arbeiten mit IT-Systemen, wir sind in unserer Arbeit, es sei denn, wir sind in einem Bereich, wo man sagt, ich arbeite komplett manuell mit Papier und meinen Händen, dann kann ich eventuell darauf verzichten und sagen, bei mir kann nichts passieren, weil das Risiko, dass vielleicht Daten abhanden kommen oder ähnliches, ist so gering, das möchte ich nicht absichern, weil es lohnt sich nicht. Das sind die wenigsten. Also wenn man sich auch klassische Handwerksberufe anschaut, auch da gibt es digitale Kundenlisten, auch da gibt es Aufträge, die eben verarbeitet werden, da gibt es CRM-Systeme und Co. Also man kann sich eigentlich die Frage stellen, was passiert, wenn meine IT-Systeme ausfallen? Und wenn man dann kurzfristig einen signifikanten Einfluss auf seine Betriebsfähigkeit hat, dann sollte man über eine Cyberversicherung nachdenken. Jetzt ist es natürlich so, dass man auch sagen kann, Versicherung ist ja immer so ein bisschen auch abhängig davon, welchen persönlichen Risikoappetit man hat. Also bin ich bereit, monatlich etwas zurückzulegen für den Fall der Fälle? Das ist, kennt ja jeder von uns, wie viel Versicherung möchte man eben abschließen. Der eine sagt, ich möchte mich rundum versichern im Privaten. Der nächste sagt, ich möchte eigentlich gar nichts haben und wenn was passiert, dann zahle ich es halt. Ich glaube, das Wesentliche oder der wesentliche Aspekt für Cyber ist allerdings, dass man sich überlegen muss, habe ich dieses Netzwerk? Wenn ich als kleines Unternehmen kein Netzwerk habe und das nicht vorhalten kann und will, was der Normalfall ist, weil kaum jemand hat einen Datenschutzexperten an der Hand, eine Krisenkommunikation, eine PR-Beratung, einen IT-Forensiker und einen Incident Response Provider. Die wenigsten haben das. Dann muss man sagen, macht eine Cyberversicherung absolut Sinn. Es gibt allerdings Unternehmen im Bereich, zum Beispiel große Industriekonzerne, da muss man sich natürlich irgendwann überlegen, macht es Sinn, diese auch sehr hohen Kosten für eine Cyberversicherung, die für Industriekonzerne doch sehr, sehr hoch sind, macht es Sinn, sich zu versichern oder möchte man zum Beispiel auch in Captive-Lösungen oder ähnliches gehen und spart das Geld, hat das Netzwerk sowieso vorhanden, weil ich mich täglich mit Datenschutzgeschichten auseinandersetzen muss. Ich habe eine Kommunikationsagentur, ich habe einen Incident Response Provider, weil das Thema für mich einfach sehr relevant ist. Dann kann man sich das natürlich überlegen, braucht man wirklich eine Versicherung, möchte man vielleicht nur einen Teil absichern, aber insgesamt starke Empfehlung, sobald man etwas mit den IT-Systemen zu tun hat, sollte man zumindest mal drüber nachdenken.
Herr Boch, zum Abschluss vielleicht, wenn wir mal die Rekonstruktion uns anschauen, den Wiederaufbau uns anschauen, wo stehen Sie denn heute? Der Angriff ist ja jetzt schon einige Zeit her und was haben Sie anders gemacht?
Ja, also wir sind fertig mit dem Wiederaufbau. Wir hatten jetzt neulich mal in einem Kreisgremium, haben wir das vorgestellt, was wir gemacht haben, weil vielen, die auch bei uns in den politischen Gremien sitzen, das nicht so greifen können. Und damit man auch mal Zahlen sieht, haben wir das mal vorgestellt. Wir hatten, und das war im ersten Moment für die politischen Gremien und insbesondere für die Schulen ein Schock. Am Anfang sind wir davon ausgegangen, wir werden im zweiten Quartal 2024 langsam fertig werden, möglicherweise erst im dritten Quartal, konnten im März alle Arbeiten abschließen, ungefähr 5 Monate für einen Wiederaufbau gebraucht, aber 5 Monate ist eine lange Zeit, ja, und das ist natürlich, also ich bin sehr froh, dass das auch in den Schulen ruhig geblieben ist, auch die Schüler, und das mag jetzt erstmal komisch klingen, hatten kein WLAN und das ist für Schüler spätestens, wenn die in der weiterführenden Schule sind, ein Thema. Wir haben natürlich auch einfach viele Diskussionen auch mit Lehrkräften geführt, die dann sagen, ja, was ist denn, kann ich doch mit meinem privaten Laptop, kann ich doch weiterhin hier über mobile Daten einen Hotspot für die Schüler machen oder sowas? Wo wir einfach dann auch stark merken oder gemerkt haben, die Sensibilität ist ein Riesenthema weiterhin. Also wir haben für uns sehr, sehr viel draus gelernt, weil wir gemerkt haben, wir müssen da noch sensibler werden und das Thema Resilienz stark in Angriff nehmen. Und natürlich auch, dass es nie eine Sicherheit geben wird. Wir haben unser komplettes System auch für die Verwaltung, was wir natürlich in dem Zusammenhang auch stark überprüft haben, auf den Prüfstand gestellt haben, überlegt, wo können wir akute Maßnahmen machen, was müssen wir perspektivisch in Angriff nehmen. Wir sind in der Zeit, die in einem sich stark zunehmenden Tempo digitalisiert. Die Gesellschaft möchte das. Wir alle wollen das. Es ist erforderlich. In Behörden sind wir natürlich an vielen Stellen da noch ein bisschen zurück. Aber das Thema wird immer größer und umso wichtiger ist es, sich eben fester und sicherer aufzustellen, zumal das Thema Cyberattacken wirtschaftlich ein Thema ist, gesellschaftlich ein Thema ist, aber auch militärisch ein Thema ist. So, das heißt, es ist wirklich allgegenwärtig. Und insofern ist es für uns wirklich jetzt, wir wissen nicht, ob uns das nicht wieder passiert. Und wahrscheinlich waren wir ein Zufallstreffer für eine Gruppe, die halt einfach nach einer gewissen Sicherheitslücke gesucht hat und die hat sie gefunden. Und die sucht weiter bei jemand anderem oder wird heute und gestern vielleicht hier in München bei irgendjemand eingeschlagen haben. Das wird so sein, aber wir müssen uns grundsätzlich, also man darf davor keine Angst haben, muss sich damit auseinandersetzen, was ist denn wenn? Und das heißt auch für eine Verwaltung am Ende zum Teil auch analoge Arbeitsfähigkeiten wiederherzustellen, weil man natürlich sehr stark auf Digitalisierung auch vertraut und viele Akten auch digitalisiert sind, sodass wir vom Prinzip dann, wenn es darum geht, Menschen Sozialhilfe auszuzahlen oder Integrationsleistung, Eingliederungshilfe, was auch immer, um das auszahlen zu können, braucht man eine Handlungsfähigkeit. Ich weiß aus einem anderen Landkreis, der eine Hackerattacke hatte, der auch ein halbes Jahr fast vom Netz war, die haben sich händeringend über die ortsansässige Sparkasse IBAN-Nummern besorgt, weil sie nur eine Liste hatten der Namen ihrer Sozialleistungsempfänger. Also das heißt, dann hat die Sparkasse mit den IBAN-Nummern, die sie von den Kunden, die bei ihnen ein Konto hatten, haben die denen geholfen. Ob das datenschutzrechtlich alles so sauber war, ist eine andere Frage, aber das haben die irgendwie hinbekommen, damit sie auszahlungsfähig sind. Wenn man sich das vorstellt, dass Menschen, die das Geld auch dringend brauchen, dann eben kein Geld bekommen, weil es einfach geblockt ist. Da muss man sich damit befassen. Also wir haben dieses Thema, wie sind denn unsere eigenen Backup-Systeme für einen Ausfall eines größeren Systems? Wie sind die geschärft? Wie ist unser Bewusstsein geschärft? Wie sensibel sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das ist ein wesentliches Thema und ich glaube, das wird massiv zunehmen. Und ich glaube, an vielen Stellen ist es noch nicht so in den Köpfen drin, obwohl man es eigentlich weiß. Jeder bekommt diese SMS-Nachrichten von irgendeinem Paketdienstleister, der einem gerade irgendwas zustellen will, wenn man noch kurz auf den Link klickt. Das kennt jeder. Und es sind nicht nur die schlecht gemachten Dinge, die einem begegnen, sondern es sind sehr, sehr gut gemachte Fake-E-Mails und alle möglichen Log-Angebote, um in eine Falle zu tappen. Die gibt es jeden Tag und die sind wirklich zum Teil sehr, sehr gut gemacht. Und für uns war das was zum Lernen. Bei uns läuft so ein Sensibilisierungsprogramm der Mitarbeiter schon lange. Das läuft auch weiter. Aber es ist auch so, dass, obwohl, sage ich mal, auch wir viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die selbst Kinder in den Schulen, die gehackt waren, haben, wir auch da zum Teil erstmal erklären müssen, was wir denn da gerade machen, dass wir einen Krisenmodus haben. Und so, das ist schon etwas, wo sie auch immer sehr viel erklären müssen, um Menschen auch mitzunehmen. Also bei dem Stichwort Kommunikation ist auch die interne Kommunikation wichtig, die man oft sonst schnell vergisst. Also man denkt dann nur über draußen nach, die Menschen innen mitzunehmen, um dann später auch zu sagen, ihr müsst euch darum kümmern. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Also für uns, ich bin froh und dankbar, dass das so ausgegangen ist. Und wir haben, das kann man ja auch sagen, zum Glück sind auch keine Daten veröffentlicht worden. Ja, wir haben das, Frau Kimmerle nicht erwähnt, wir haben auch einen professionellen Verhandler über Hiscox mit drin gehabt. Das findet auch nicht jede Ermittlungsbehörde gut. Aber grundsätzlich ist das auch etwas, wo man auch merkt, in welche Richtung geht es denn gerade. Und das war für uns auch ein wichtiger Partner in dem Prozess. Und ja, für mich hat es vor allen Dingen halt auch den positiven Umstand gebracht, dass ich jetzt ja auch ein paar Experten kenne, die man mal anrufen kann, wenn man sonst vielleicht ein Thema hat. Und das ist ein Riesenvorteil, kann ich nur sagen. Ja, ich glaube gesellschaftlich haben wir mit der Frage, ob Cyberattacken zunehmen, noch die eine oder andere Frage auch zu beantworten, zumal, wie Sie alle wissen, wir auch in einem geopolitischen Umfeld sind, in dem das Thema eine große Rolle spielt. Oder halt, ich meine, es gibt viele Regionen, die auch Sorge vor dem Thema Stromausfälle haben und wie leicht man die über das Thema Cyberangriffe möglicherweise beiführen kann, kann ich nicht einschätzen, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das einem ja sehr bewusst ist und ja, ich glaube, die Brisanz, die so ein Thema innerhalb von Stunden entwickeln kann, die können sich nur wenige vorstellen. Für mich persönlich ist das sehr, sehr viel bewusster geworden, als es vorher war. Wir hatten ein halbes Jahr vorher eine große Katastrophenschutzübung zum Thema Stromausfall über 3 Tage und die vom Prinzip solche Szenarien teilweise eingeübt hat, aber es war eine Übung. Und wir haben jetzt bei der Cyberattacke haben wir Teile dieser Stromausfall, dieses Szenarios wieder erlebt, aber halt in echt. Und ja, es war für mich im Nachhinein etwas, wo ich auch selbst sehr, sehr viel gelernt habe. Und ich kann es nur nochmal betonen, also wir waren sehr froh, dass wir eine Versicherung abgeschlossen hatten. Und das ist ja auch interessant, in der Politik wird ja auch oft und viel kritisiert, aber das hat keiner kritisiert. Im Nachgang sowieso nicht.
Ja, vielen Dank für das offene Gespräch und dass wir da mal so ein bisschen in den ganz konkreten Fall reinschauen konnten. Und es war wirklich interessant. Dankeschön.
Ja, danke, vielen Dank.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.